Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der sich hauptberuflich mit Verbrechen beschäftigt, und zwar in einer sehr aktuellen Form. Er ist nämlich einer der führenden Experten für Cyberkriminalität, also für Verbrechen, die im Internet geschehen. Hallo und herzlich willkommen, Thomas Gabriel Rüdiger.
Schönen guten Tag.
Herr Rüdiger, Sie lehren Cyberkriminologie an der Fachhochschule der Polizei Brandenburg. Das heißt, Sie unterrichten die Polizisten, die irgendwann mal in Sachen Cyberkriminalität ermitteln sollen. Wie ist das denn eigentlich? Sind Ihre Veranstaltungen da mittlerweile so eine Art Pflichtkurs, wenn man Polizist werden möchte?
Also ich muss sagen, ich bringe überall die Themen mit ein, weil ich halt auch Kriminologie als solches unterrichte und da kann man immer cyberkriminologische Themen mit unterbringen. Ein richtiges Pflichtfach haben wir noch nicht, da sitzen wir aber gegenwärtig dran, das zu machen, aber ich habe mehrere Wahlpflichtmodule, wo wir das auch vermitteln und ich glaube, wir versuchen da schon ziemlich viel zu machen, aber man muss das ganz offen sagen, das gilt für alle Bundesländer, da ist eigentlich noch gar keiner ernsthaft wirklich drauf eingestellt und das ist eine Pflichtaufgabe, die wir alle noch erfüllen müssen und wo wir alle erst uns jetzt eigentlich ransetzen.
Also wichtiges Thema, an dem wir da gerade dran sind mit Ihnen. Das Wort an sich, Cyberkriminalität, klingt erstmal so ein bisschen abstrakt, ist aber natürlich etwas, was uns eigentlich alle betrifft. Also mich, die Hörerinnen und Hörer und Sie natürlich auch, Herr Rüdiger, vermute ich jetzt einfach mal. Wann sind Sie denn zuletzt ganz persönlich im Internet auf etwas gestoßen, wo Sie gesagt haben, da versucht mich gerade jemand zu betrügen?
Ja, zunächst, ne, Sie suchen jetzt Cyberkriminalität gleich mit Vermögensdelikten gleichzusetzen, aber Cyberkriminalität findet alltäglich statt und zwar trifft das jeden. Das kann sein, dass zum Beispiel ein Kind in einem Online-Spiel mit einem Sexualtäter konfrontiert wird und sexuelle Belästigungen als Nachrichten bekommt, dass jemand beleidigt wird in einem YouTube-Video, dass jemand eine Bedrohung erlebt, Volksverhetzung im Internet. Aber tatsächlich, wenn Sie Ihre Phishing-E-Mails anschauen, die jeder von uns in seinen Postfächern hat, dann sind das versuchte Kriminalitätsdelikte, wenn sie noch versucht sind, wenn es erfolgreich ist, dann sogar erfolgte Delikte. Das heißt, jeder wird damit tagtäglich konfrontiert und wenn Sie mich fragen, habe ich heute erst wieder etwas gesehen, weil ich meine Spam-Ordner mir angeschaut habe.
Also im Spam-Ordner, da sind immer eine ganze Menge von diesen Phishing-E-Mails. Erklären Sie es uns ganz kurz, was das ist, für alle, die nicht wissen.
Ja, also Phishing ist halt ein Kofferwort, ne, aus Passwort und Phishing. Das soll eigentlich bedeuten, obwohl der Begriff ist auch nicht ganz äquivalent für diese Phänomenfelder. Eigentlich sollte es mal bedeuten, dass du eine nachgemachte E-Mail zum Beispiel von Amazon oder eBay bekommst mit einem Link, da gehst du rauf, da gibt es eine nachgemachte Internetseite, da gibst du dann dein Passwort ein, weil du denkst, es ist die originale Seite und dann wird dein Passwort abgefischt, das daher abfischen und dann kann man es benutzen. Heute wird das aber tatsächlich sinnbildlich für alle möglichen Formen von auch Spam-Mails, von Scam-Mails benutzt. Das bedeutet, dass man Anfragen kriegt, dass man irgendwo aus einem afrikanischen Land Goldschatz versteckt hat, Geld jetzt noch ein bisschen braucht, damit man diesen Goldschatz heben kann, dass man der malische Großprinz ist und diejenige gerne bei sich einladen würde. Und man lacht, aber tatsächlich fallen die Leute da drauf rein.
Ja, also man merkt auch, wie viel Fantasie da irgendwie auch drinsteckt in dieser Kriminalität, vor der man sich dann auch schützen muss und hüten muss. Und darüber, wie das geht, sprechen wir heute mit dem Cyberkriminologen Thomas Gabriel Rüdiger. Herr Rüdiger, wir haben schon mal so ein bisschen geklärt eben, was Cyberkriminalität eigentlich ist. Also wir haben gehört, es gibt diese Phishing-Mails, wo dann Passwörter zum Beispiel abgezockt werden. Es gibt tatsächlich auch die Versuche an Kinder, sich sexuell heranzumachen. Was gehört denn noch dazu, einfach damit wir das Feld mal so ein bisschen abstecken?
Ja, da stellen Sie jetzt eine Frage. Das ist so, als wenn Sie mich fragen, was gibt es alles an Kriminalitätsformen? Sie müssen sich eins vorstellen, es gibt eigentlich fast keine Kriminalitätsform, um die wir aus dem analogen Bereich kennen, die nicht auch im physischen Raum denkbar ist. Das geht von Sexualdelikten theoretisch selbst bis Morddelikte. Wenn beispielsweise smart gesteuerte Herzschrittmacher irgendwann mal gehackt werden, explizit ausgeschaltet werden, da ist eigentlich nichts undenkbar. Und deswegen gibt es auch keine Kriminalitätsformen, die explizit nur im Netz oder nur im physischen Raum vorhanden sind. Es gibt aber Schwerpunkte und gegenwärtige Schwerpunkte, die uns beschäftigen, sind neben den klassischen Hacking-Angriffen, denken Sie nur an Österreich oder auch an die ganzen öffentlichen Institutionen, sind es vor allem sexuelle Übergriffe auf Kinder mit Kinderpornografie, auch in dem Bereich bis hin zur digitalen Hasskriminalität, also Themen wie Volksverhetzung im Internet, was uns ja alle gegenwärtig auch massiv beschäftigt, Betrugsdelikte bei eBay, was weiß ich, Sie kriegen eine Anfrage bei Facebook von einer jungen, attraktiven Dame, die mit Ihnen Kontakt haben will, da gibt es alle möglichen Folgegeschichten davon. Selbst das unerwünschte Zusenden pornografischer Medien, das heißt in Szenen auch Dickpic zum Beispiel zusenden, das sind auch Straftaten. Also man könnte da einen ganzen Tag nur damit füllen, die Delikte aufzuzählen.
Also eine große bunte Insel mit gemeinen digitalen Verbrechen. Nehmen wir mal eins raus, also vielleicht auch das, also das viele im Kopf haben, nämlich diese Geschichte mit den Phishing-Mails, wo man dann irgendwie von einer Bank, vermeintlich der eigenen Bank, aber dann eben doch eigentlich Betrügern aufgefordert wird, sich irgendwo einzuloggen. Dann werden die Passwörter abgeschöpft und dann wird am Ende im schlimmsten schlimmsten Fall das ganze Konto geplündert. Also wie ist es denn bei sowas? In welchem Umfang passiert das denn wirklich am Ende in Deutschland? Wie viel Geld wird da wirklich gestohlen?
Ja, also da stellen Sie jetzt gleich eine Frage, wo man sagt, das ist eher eine Deliktsform, die ein bisschen rückläufig ist, weil ja, Sie haben sich ausgesucht.
Der digitalen Fort, ja.
Ja, Sie haben sich ausgesucht. Das liegt natürlich daran, weil eine Vielzahl ist ja zum Beispiel mit Geräten bei Smart-Terns, wo du halt Gerät bekommst, wo deine EC-Karte erst eingeben musst, wo dadurch erst zum Beispiel der PIN herausgegeben wird für dein Online-Banking-Geschichte, sodass es den Tätern erschwert wird, das zu machen. Das war noch vor 10 Jahren, war das ein großes Thema. Jetzt ist es immer noch ein leichtes Thema, aber ich würde nicht sagen, dass es noch den Schwerpunkt darstellt, weil die Firmen haben tatsächlich reagiert und das ist auch, glaube ich, eins der Felder, wo die meisten Nutzer noch am vorsichtigsten sind bei den Bankgeschichten. Also das ist zum Beispiel auch dieses Feld des Love-Scammings, würde ich sagen, ist gegenwärtig dann sogar noch interessanter und da gab es zum Beispiel eine Studie aus den USA, die ungefähr 250 Millionen Euro Dollar angesetzt hatte dort in einem Jahr. Das heißt, dass man im Netz Vertrauen aufbaut zu einer Person, die man gar nicht kennt, also die Vertrauen mit einem aufbaut und dann denkt man gerade, da sind gerade Frauen tatsächlich, muss man sagen, Altersstufe ab ungefähr 40 Jahren, die dann denken, sie haben die große Liebe gefunden und dann heißt es auf einmal, ich habe ein Problem, du kennst mich zwar nicht wirklich, aber ich muss hier raus, ich brauche einen Rechtsanwalt, ich brauche 5000 Euro, die du mir per Western Union, Bitcoin oder so überweist und ja, da wird viel überwiesen und das sind tatsächlich auch Fallzahlen. Ein anderes großes Phänomen ist auch Ransomware, das ist also Software, die ihre Programme verschlüsselt, ihre Daten verschlüsselt und diese Daten dann nur herausgegeben werden, wenn sie Geld in Form von Bitcoin zum Beispiel überweisen.
Ja.
Und da weiß man leider auch nicht, wie viel Geld da fließt. Ja. Warum nicht? Die Firmen, die geben das nicht so einfach bekannt, wenn sie dort tatsächlich was zahlen würden, weil das halt ein Image-Schaden sein kann.
Ich würde noch mal ganz kurz zurückspulen. Ja. Einmal zum Fall mit dem Love-Scamming, das fand ich jetzt auch spannend. Ja. Also wo Frauen oder Männer darauf reinfallen, dass ein angeblich perfektes Gegenüber sich mirakulöserweise in sie verliebt. Weiß man denn da, wer dahinter steckt? Also kennt man die Täter?
Also ich habe auch schon alles erlebt. Normalerweise sagt man, es ist so ein bisschen Richtung sogenannte Nigeria-Connection. Das ist jetzt nicht böse gemeint, so heißt das einfach in den Geschichten, weil in Nigeria ein Schwerpunkt für diese Szene war und da war das sehr arbeitsteilig und organisiert. Heutzutage muss man aber sagen, das kann auch mal sein, dass das junge Leute sind, die damit Geld verdienen wollen und dann zum Beispiel jemanden dazu bringen wollen, ihnen Handys zu senden oder auch tatsächlich Geld. Und man muss eins vielleicht dabei zu sagen, das Interessante ist auch, dass bei Frauen es stark um diesen Liebesaspekt geht. Bei Männern gibt es das auch, aber da geht es dann meistens darum, dass die Männer dazu gebracht werden sollen, vor der Kamera sexuelle Handlungen vorzunehmen, mit denen sie dann gefilmt und erpresst werden. Das nennt man Sextortion. Und da sieht man so unterschiedliche Vorgehensweisen, gezielt auf Männer, gezielt auf Frauen.
Ich habe jetzt auch deshalb nach den Tätern gefragt, weil man ja manchmal auch diesen so ein Vorurteil hört, dass das Internet eigentlich so eine Art rechtsfreier Raum ist. Also wie groß ist denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Verbrechen im Internet durchkommt?
Zunächst, das wollte ich vorhin schon sagen, Verbrechen ist eigentlich der falsche Begriff. Lieber Kriminalität, weil Verbrechen ist juristisch schon definiert. Das ist eine besondere Form, nämlich Delikte mit Mindeststrafe 1 Jahr, aber das ist jetzt ein bisschen Klugscheiß. Aber ich wollte es trotzdem mal
dürfen
bringen.
Sie bei uns natürlich.
Ja, ja. Ne? Also es ist so, eine der Grundphrasen, wenn man über das Internet spricht, ist, das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein oder das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Aber es kommt nirgendwo drauf an, ob Recht theoretisch gilt, denn auch im Internet gilt Recht. Es kommt darauf an, dass die Wahrscheinlichkeit einer Strafverfolgung äquivalent hoch ist, sodass man denkt, man wird auch verfolgt. Und da haben wir ein massives Problem. Im physischen Raum haben wir, sage ich mal, würde mir vermutlich alle recht geben, dass in Deutschland doch die meisten Delikte so verfolgt werden, dass niemand ernsthaft sagt, Deutschland ist ein rechtsfreier Raum. Im Internet sieht das ganz anders aus. Das heißt, im Internet ist die Wahrscheinlichkeit für eine Straftat auch angezeigt und verfolgt zu werden exorbitant niedriger als im physischen Raum. Und das verleitet mich zur Aussage, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist, aber ein Raum frei von einer effektiven Strafverfolgung und das führt zu diesem Gefühl der Rechtsfreiheit und deswegen werden Sie immer wieder hören, dass Politiker, aber auch die Sicherheitsbehörden sagen nach jeder Pressemitteilung, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Wissen Sie, ich sitze auch nicht hier und sage, der SWR ist kein rechtsfreier Raum. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass das kein rechtsfreier Raum ist. Ja. Im Netz ist das nicht der Fall.
Jetzt nochmal eine Frage, um dieses Feld noch so ein bisschen abzutasten, was da alles passiert auf dieser merkwürdigen Insel der Internetdelikte. Viele von uns haben Kinder, ich habe auch eine kleine Tochter und man macht sich ja dann schon mal Sorgen, wenn dann die Zeit kommt, wenn die Kinder ins Internet kommen auf den verschiedensten Wegen. Was ist denn die größte Gefahr bei Kindern und Jugendlichen in puncto Cyberkriminalität?
Zunächst muss ich sagen, es ist absolut richtig, dass sie sich Sorgen machen. Digitaler Kinderschutz und digitale Risiken für Kinder sind auch einer meiner Schwerpunktgebiete, mit denen ich mich beschäftige. Und ich kann Ihnen nur mal ein Beispiel bringen. Als ich mit der Arbeit angefangen habe, vor ungefähr 10 Jahren, war ich auch immer mal als Scheinkind unterwegs und wurde innerhalb von Sekunden sexuell belästigt, wenn
Scheinkind,
ich als Kind
im ganz Netz, kurz erklären.
Ja, Scheinkind bedeutet, dass ich mich halt als Kind im Netz ausgebe, um zu sehen, was passiert. Und vor 10 Jahren bin ich innerhalb von Sekunden sexuell belästigt worden, je nachdem, in was für Spielen und Programmen du warst. Und heute ist es immer noch so. Ich persönlich bin bei, also ich denke, dass gerade die Konfrontation mit Sexualdelikten im Netz das größte Risiko ist, mit dem Kinder gegenwärtig konfrontiert werden im Netz. Aber es ist nur eins. Und da muss man auch eins zu sagen, dass ich nicht glaube, dass ein Kind im digitalen Raum aufwächst, das nicht mit einem Sexualtäter irgendwann konfrontiert wird. Da bin ich auch überzeugt von, weil die Wahrscheinlichkeit einfach zu hoch ist. Aber es ist
also wirklich eine Aussage, bei der sich ja einige jetzt zusammenzucken.
Ja, deswegen müssen Sie Ihre Kinder darauf vorbereiten. Und ich sag's mal ganz ehrlich, gleich auch hier können Sie ja abwürgen, wenn Sie wollen. Aber wenn man in der 3. Klasse oder so einem Kind ein Smartphone in die Hand drückt, ohne es darauf vorzubereiten und sich dann wundert, dass das Kind Nacktbilder von sich versendet, Nacktbilder erhält, dass das Kind irgendwo im Netz von Sexualtätern konfrontiert wird, mit Extremismus konfrontiert wird. Das wäre genauso, als wenn ich mich wundere, wenn ich jemand ohne Führerschein ein Auto in die Hand drücke und sage, fahr mal, der kann nicht fahren und der fährt gegen eine Wand. Das ist ein großes Risiko und wir haben noch einen Aspekt, den wir berücksichtigen müssen. Und zwar Kinder werden mit Extremismus auch bereits über Smartphones konfrontiert, beispielsweise in Spielen. Und wir wundern uns später, dass Menschen heranwachsen, für die dieses ganze Gefühl im Netz anscheinend Normalität ist. Und das kann nicht sein. Darüber müssen wir reden. Und da müssen wir uns ernsthaft irgendwelche Gedanken machen, wie man das verhindern kann. Weil eins kann ich Ihnen auch gleich sagen. 1/3 aller Tatverdächtigen im Sexualtäterbereich im Netz sind selber Kinder und Jugendliche. Und zwar mit steigender Tendenz, weil wir sie nicht darüber aufklären, was sie dürfen im Netz und was nicht.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist der Cyberkriminologe Thomas Gabriel Rüdiger, einer der führenden Experten, wenn es um Straftaten im Internet geht. Herr Rüdiger, nach dem, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, da haben, denke ich, auch einige Hörerinnen und Hörer sicher die Frage, wie man sich eigentlich vor Cyberkriminalität schützt. Ist natürlich eine ganz breite Frage. Ich stelle sie einfach mal jetzt, richte sie mal an Sie. Wie machen Sie es denn selbst? Also wie schützen Sie sich? Gibt es da so, sagen wir mal, 2 wichtigste Maßnahmen?
Also das erste würde ich sagen, Wissen. Und das Wissen, das gilt tatsächlich für sowohl, wie man seine eigenen Kinder vorbereitet und schützt, als auch wie man sich selber schützt. Wenn ich halt im Netz bin und denke, was weiß ich, die E-Mail ist tatsächlich ernst gemeint, die ich da bekomme, sie haben gewonnen oder irgendwie sowas, ne, weil ich das gar nicht weiß, was dahinter steht, dann kann ich leichter drauf reinfallen. Und wenn ich eine Anfrage von einer jungen, hübschen Frau bei Facebook kriege und gar nicht weiß, dass dahinter Scammer typischerweise stehen, kann ich auch leichter drauf reinfallen. Das heißt, wie vergleiche ich das immer? Ich versuche das immer so zu vergleichen, wenn ich halt Auto fahre oder im Straßenverkehr, kenne ich eigentlich alle Risiken, die im Straßenverkehr so auf mich zukommen können. Warum? Weil ich das selbst erlebe, weil ich einen Führerschein gemacht habe, mich auseinandersetze. Das vermindert das Risiko für mich im Straßenverkehr, zum Beispiel Unfälle zu bauen, aber auch Opfer von Straftaten zu werden. Und genau dasselbe muss irgendwie auch für den digitalen Raum gelten, dass man versucht, dieses Wissen anzueignen. Und ja, ich weiß, jetzt werden die Leute sagen, ja, wann soll ich das machen? Kann ich Ihnen auch nicht so beantworten, aber der beste Schutz sind Sie selber. Sie müssen sich mit auseinandersetzen. Und der nächste Punkt, den ich denke, den man anbringen sollte, ist, dass man halt immer auch insgesamt misstrauisch sein sollte. Wissen Sie, ich wundere mich selbst immer, war mal bei einem Videotalk, ich glaube beim ZDF war, das weiß ich gar nicht mehr, da ging es um dieses Love-Scamming und da wurde ich auch gefragt, was rate ich denn Frauen jetzt mit solchen Geschichten wie Love-Scamming? Da habe ich gesagt, wissen Sie, wenn es Ihnen peinlich ist oder Sie sich schämen, Ihrer Freundin zu erzählen, dass Sie den neuen Mann nur im Internet kennengelernt haben und noch nie anders gesehen haben und jetzt Geld überweisen und deswegen es gar nicht erzählen, ja, dann läuft auch irgendwas schief.
Schön gesagt. Also einmal den Führerschein machen, quasi das Wissen und dann auch so ein bisschen den eigenen Gefühlen trauen,
wenn irgendwie so eine Skepsis ist. Genau, dieses Misstrauisch. Das ist wichtig und das kann man auch Kindern dann zum Beispiel weitergeben. Aber dafür muss man sich selbst auskennen und das kann ihnen keiner abnehmen.
Wie ist es denn, wenn das Kind jetzt in den Brunnen gefallen ist? Also es ist was passiert, ein Delikt. Wie viel Prozent Cyberverbrechen oder Cyberdelikte werden denn in Deutschland am Ende aufgeklärt?
Ja, das kommt wieder aufs Delikt an. So, deswegen, man kann das immer nicht verallgemeinert sein. Ich kann Ihnen mal ein paar herausnehmen, die mich besonders interessieren, weil Sie hören vielleicht draus, mich interessiert als Kriminologen. Vor allem so diese Kriminalität, die aus zwischenmenschlichen Beziehungen entstehen. Also ja, wenn Mensch gegen Mensch und nicht Computer gegen IT oder so. Zum Beispiel würde man jetzt denken, Volksverhetzung im Internet. Was würden Sie raten? Eher eine hohe oder eine niedrige Aufklärungsquote?
Ich würde mir wünschen, eine sehr hohe. Wahrscheinlich ist sie niedrig.
Ja, nee, sie ist hoch.
Ja, sie ist hoch.
Sie ist hoch, das glaubt man gar nicht. Sie liegt bei ungefähr 75%. Das heißt, von 100 Fällen, die man bekommen hat, hat man 75% aufgeklärt. Das heißt, man hat einen Täter aus Sicht der Sicherheitsbehörden erkannt. Heißt das natürlich nicht, dass das wirklich ist. Das muss ein Gericht am Ende ja feststellen. Aber 75%, das ist im Übrigen kein gutes Zeichen, weil eine hohe Aufklärungsquote meist darauf hindeutet, dass Menschen geringe Maßnahmen treffen, um die Maßnahmen der Sicherheitsbehörden zu verhindern. Und das deutet darauf hin, dass es einen geringen Strafverfolgungsdruck gibt. Das haben wir noch in einem anderen Phänomen. Ich habe ja gerade meine Dissertation zu Cybergrooming abgegeben. Also das ist die online-basierte Anbahnung des sexuellen Kindesmissbrauchs, sprich im Netz eine Person versucht, an Kinder heranzubekommen, die Kinder so zu umgarnen, dass sie sexuelle Handlungen mit ihnen machen. Und da denken viele auch, das gibt eine niedrige Aufklärungsquote, dass man die kaum kriegt. Dabei liegt die Aufklärungsquote bei 87%. Und das ist auch ein ganz schlechtes Zeichen, ist immer paradox.
Klingt absolut paradox, ja.
Genau,
ist aber ja erstmal Lob an die Polizei, genau, dass sie so viel aufgearbeitet wird, ist aber nicht so.
Nee, Sie müssen sich vorstellen, wir haben nur knapp 1400 Anzeigen, also das nennt man das Hellfeld, Anzeige, angezeigte Delikten gehabt im letzten Jahr zu diesem Feld. Das Dunkelfeld, also Delikte, die wirklich stattfinden, was wir ja schon mal ganz kurz andiskutiert hatten, das liegt vermutlich im Millionenbereich, die Konfrontation. Das heißt, wenn man ein hohes Dunkelfeld hat, was wirklich passiert, nur ganz wenig davon angezeigt werden und die dann aber gut aufgeklärt werden zu 87%, deutet das darauf hin, dass die Täter keine großen Maßnahmen treffen, weil halt die Wahrscheinlichkeit, angezeigt zu werden, so gering ist. Natürlich auch, weil die Kollegen so gute Arbeit machen und die überführen. Aber wenn die Täter mehr Anstrengungen betreiben, also es hört sich paradox an, aber es wäre besser, wenn die Täter mehr Anstrengungen machen würden, die Polizeiarbeit zu verhindern, weil es darauf hindeuten würde, dass sie einen höheren Druck verspüren, dagegen etwas zu tun. Und das ist nicht der Fall.
SWR 2 Tandem, heute mit Thomas Gabriel Rüdiger, Cyberkriminologe. Er lehrt an der Fachhochschule der Polizei Brandenburg. Herr Rüdiger, Sie unterrichten, Sie forschen zum Thema Cyberkriminalität. Sie sind kein Polizist mehr, waren aber mal Polizist bis 2016, also auch eine ganze lange Zeit davor. Diese Entscheidung, irgendwann mal Polizist zu werden, wo kann man das bei Ihnen irgendwo verorten? Waren Sie jemand, der als Kind zum Beispiel schon im Sandkasten immer für Recht und Ordnung gesorgt hat?
Ja, tatsächlich eine lustige Frage. Und zwar, als ich Konfirmation hatte, da hatte meine Pfarrerin mir im Prinzip einen Spruch mitgegeben, so der Motto, jemand, der sich immer versucht, für Gerechtigkeit einzusetzen. Und das hat mich immer ein bisschen durchzogen, dass ich manchmal so Ungerechtigkeiten gesehen habe oder auch manche Sachen mir nicht so richtig erklären konnte, so Verhaltensweisen. Und das hat mich dann immer zur Polizei gezogen und hatte dann auch Gott sei Dank das Glück. Und ja, dann hat sich aber später auch ein bisschen rauskristallisiert, dass mir das halt nicht gereicht hat, so, also diese Polizeiarbeit, sondern ich wollte auch erklären, wie kommt das eigentlich, dass Menschen so handeln. Und das hat mich zur Kriminologie gezogen.
Ja, nochmal kurz zurückgespult. Sie haben ja dann tatsächlich eine Polizeilaufbahn gemacht. Waren Sie auch auf Streife richtig? Waren Sie draußen?
Also ja, ein bisschen. Aber das muss man schon ganz ehrlich sagen. Ich war ein bisschen draußen, aber es war auf keinen Fall so die überwiegende Zeit, sondern ich bin ziemlich schnell bei uns im Innenministerium tätig gewesen. Und war nicht die meiste Zeit draußen. Das gebe ich auch ganz ehrlich zu.
Sie haben sich spezialisiert auf Cyberkriminalität. War das auch so bei Ihnen ein bisschen der innere Nerd? Also sind Sie jemand, der gerne mit Computern zu tun hatte und vielleicht auch gerne gezockt hat?
Absolut. Gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ja, in meinem Instagram-Account, da steht auch leidenschaftlicher Gamer und so. Ich habe immer gezockt. Ich bin auch so ein Typ, der hier so Rollenspiele mit Pen and Paper und der auch mein ganzes Zimmer ist, also mein Arbeitszimmer, ich habe so ein Arbeitszimmer, ist voller Geek-Stuff, würde man sagen, also irgendwelche, keine Ahnung, Schwerter ausspielen und so. Ich bin genau der Typ dafür. Ich zock alles und ich mache auch alles und gerade weil ich das auch mache, habe ich viel erlebt, auch als ich jünger, also damit angefangen habe mit dieser Thematik und das hat mich auch dahin geführt, bin ich ganz ehrlich.
Jetzt sehe ich Sie gerade vor mir mit dem Schwert in der Hand irgendwie bei diesen Rollenspielen. Haben Sie denn sozusagen bei dem Spielen, bei dem Drinsein in dieser digitalen Spielewelt auch gemerkt, dass da manchmal was nicht stimmt?
Ja, tatsächlich. Also man muss nochmal sagen, als ich mich entschieden hatte, dann Kriminologie an der Uni Hamburg zu studieren, habe ich ja ein Thema für die Abschlussarbeit gesucht. Und da ich halt selber zocke, auch viele so Online-Spiele und sowas, hat mich zum Beispiel, da habe ich früher gar nicht richtig nachgedacht, hat mich immer gewundert, warum ich eigentlich als Erwachsener spiele und zum Beispiel im Sprach- oder im Spiele-Chat ich Kinder gehört habe. Und das war früher, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Und als ich dann ein Thema gesucht habe, hatte ich noch einen anderen Effekt, der mich dahin gebracht hat. Und da habe ich mir gesagt, wie kann es eigentlich sein, dass unbekannte Erwachsene mit Kindern zusammen spielen, auf jedem Spielplatz.
Also nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Also für die, die es nicht kennen, das sind tatsächlich einfach Menschen, die zu Hause bei sich sitzen vorm Computer und dann gemeinsam spielen.
Heute würde man sagen, vorm Smartphone oder vor der Konsole. Computer ist auch schon ein bisschen oldschool langsam in dem Feld.
Erwischt.
Ja, ja, kein Ding. Die richtigen Hardcore-Gamer, die sitzen immer noch vor dem Computer, aber so die Hauptspieleplattform ist mittlerweile, glaube ich, muss man ernsthaft so sagen, Smartphone. Auch in dem Bereich Online-Spiele. Ja, genau. Und die sitzen dann da und spielen mit ihren Spielfiguren, spielen in dem Spiel dann ihre Figur mit anderen und kommunizieren und interagieren mit anderen, bilden Gruppen zum Beispiel, handeln mit denen. Und daraus entsteht tatsächlich eine Vielzahl auch an kriminellen Handlungen, die vor allem für Kinder ein echtes Risiko darstellen.
Können Sie das ganz konkret machen? Also jetzt zum Beispiel beim Spielen, wem sind Sie da begegnet? Was für Handlungen, Figuren?
Ja, ich kann das, vielleicht mache ich es lieber nochmal mit dem Auslöser für die Masterarbeit. Und zwar, es gab eine Presseerklärung, damals 2010, darüber, dass ein Spieler in diesem Online-Spiel, da kann man also dann auch virtuelle Schwerter für echtes Geld kaufen, der hatte in dem Spiel 1400 Euro für Schwerter hingelegt. Viele werden sich jetzt wundern, aber ja, echtes Geld für virtuelle Spieleschwerter. Und dann von einem Tag auf den anderen waren diese Schwerter weg. Später stellt sich heraus, die waren nicht geklaut, aber ein anderes Thema. Und in der Presse stand zumindest dann drin, dass er Glück hatte, auf der Wache auf eine Polizistin zu treffen, die selber World of Warcraft gespielt hat und deswegen verstanden hat, um was es ging. Deswegen
welche Schwerter da geklaut wurden.
Genau, und deswegen virtuell hat das aufgegangen. Und da habe ich mir gesagt, Mensch, recht haben Sie. Es gibt doch eine Vielzahl von solchen Geschichten. Es gab Sachen, hat man versucht, zum Beispiel Spieler, um diese Schwerter zu betrügen im Spiel, indem man gesagt hat, wirf mir mal das Schwert zu, ich werfe dir einen anderen Gegenstand zu, dann tauschen wir, dann hat er den anderen Gegenstand nicht zugeworfen, hat das Schwert behalten, eigentlich Betrug. Da werden alle noch denken, was ist das jetzt für ein Müll? So, ne? Ja, aber dann kam es zu den viel relevanteren Feldern, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und zwar, ich habe dann immer wieder auch erlebt, wie Kinder in den Spielen zum Beispiel sexuell tatsächlich angesprochen wurden. Wo dann rauskam, ist ein Kind, dann, oh ja, fässt du dich auch schon unten an und solche Geschichten. Und ich habe mich dann, von uns das schon mal erwähnt, als Scheinkind auch dann bewegt, was ich ja vorher selber nicht gemacht habe, sondern ich war ganz normal ein Gamer. Und dann habe ich das massiv erlebt. Und zwar wirklich massiv. Und innerhalb von Sekunden, wenn du dann unterwegs warst, bist du sexuell belästigt worden als Kind. Und ich habe mich gefragt, wieso kommt das, passiert das so? Wieso ist das im physischen Raum nicht so, dass das innerhalb von Sekunden passiert? Und so hat sich alles entwickelt. Da habe ich mich gefragt, sind die Spiele besonders problematisch? Könnte man von ausgehen, weil nämlich das ist eine virtuelle Spieleumgebung. Das heißt, ein Täter hat eine leichte Möglichkeit, auf ein Kind einzuwirken. Deswegen sind Täter ja, Spielplatz ist ja nicht ganz umsonst von so, dass man sich da immer einen Kopf macht. Das muss man aber auch virtuell machen. Nur da machen es die Eltern nicht. Und das ermöglicht den Tätern leicht, auf die Kinder zuzugehen. Ja. Ich habe in Spielen das extrem extremistische Gilden dort sind, rechtsextremistische Gilden, die offen auftreten in Spielen für Kinder, wo Kinder herangeführt waren in extremistische Äußerungen. Also es gibt wirklich alles in den Spielen und das ist ein Problem, über das man diskutieren muss, aber nicht nur die Spiele, es sind natürlich alle Medien.
Ja, also sind wir wieder beim Thema des Führerscheins, also sich ausgehende Kompetenz entwickeln, gerade als Eltern, für die das vielleicht jetzt auch erstmal wie so eine exotische, fremde Welt klingt alles. Sie selbst promovieren im Moment auch zu einem ähnlichen Thema?
Ja, also tatsächlich an der Uni Potsdam hatte ich das Glück, als Kriminologe hast du immer das Problem, entweder promovierst du bei den Sozialwissenschaftlern oder bei den Juristen und ich habe mich für die Juristen entschieden, weil ich das Glück hatte, dass an der Uni Potsdam die juristische Fakultät und die Informatik-Fakultät sich zusammengetan haben, um mich zu betreuen. Da bin ich auch total dankbar, wenn meine Betreuer das hören sollten. So, ne? Und da habe ich eine Arbeit jetzt vorgelegt zu Cyber-Grooming und zwar juristisch und kriminologisch. Es geht aber mehr um so kriminologisch-kriminalpolitische Maßnahmen. Und da habe ich eigentlich eine Vielzahl rausgearbeitet, ist auch abgegeben und ich warte jetzt eigentlich nur noch auf den Termin zur Verteidigung.
Also Thema Cyber-Grooming heißt konkret?
Also das ist die online-basierte Anmahnung des sexuellen Kindesmissbrauchs. Das bedeutet, ein Täter, es sind nicht nur Erwachsene, eine Vielzahl sind selber minderjährige Täter, die sitzen im Netz und denken sich, wenn sie in irgendeiner Form auf ein Kind einwirken, schaffen sie es mit diesem Einwirken, das Kind zur sexuellen Handlung zu bringen. Das kann sein, dass der Täter ganz schnell sexuell mit dem Kind kommuniziert, um es dann zum Beispiel zu einer sexuellen Aussage zu verleiten, mit der er das Kind erpresst. Oder es kann sein, dass er das Kind sich an ein Alter ausgibt und so, um Vertrauen zum Kind, Spielen zum Beispiel zusammen aufzubauen und dann sich mit dem Kind zu treffen und es dort zu missbrauchen. Und da gibt es eine Vielzahl an Fällen, jeden Tag
also ganz, in Deutschland Fälle davon. Ganz wichtiges haben. Und schlimmes Thema. Geht Ihnen das auch mal in die Nieren eigentlich, wenn Sie da immer so kriminologisch mit zu tun haben?
Ja, also ich muss sagen, da bin ich eigentlich recht neutral und betrachte das halt tatsächlich so wissenschaftlich. Aber ich mache es auch aus einem anderen Gesichtspunkt. Und zwar, wie Sie es schon gesagt haben, Sie haben Kinder, ich habe Kinder, alle in unseren oder in vielen unseren Altersstufen haben Kinder. Wenn man da jetzt nicht was macht, dann hat man echtes Problem. Und was mich ernsthaft stört und was vielleicht auch eine Anklage an die Gesellschaft ist, ist, vor 10 Jahren war die Situation so und geändert hat sich bis heute gar nichts daran. Und heute würde ich sogar sagen, ist es tendenziell noch schlimmer. Und das ist ein gesellschaftliches Versagen, was ich gar nicht verstehe, weil ich meine, wen kennen Sie nicht? in gewissen Altersstufen, die ihre Kinder ein Smartphone drücken, mit dem sie dann aber damit konfrontiert werden. Da muss was passieren und das ist wirklich ein absolutes Massenphänomen.
Bei uns ist der Cyberkriminologe Thomas Gabriel Rüdiger. Herr Rüdiger, 2018, vor fast 2 Jahren jetzt, da haben Sie den Bundestag beraten als Sachverständiger. Worum ging es denn damals?
Ja, ich habe den häufiger sogar schon beraten. Ja. Und zwar, ich glaube, das war die Kinderkommission, bin mir jetzt selber nicht mehr so ganz sicher. Aber tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass es die Kinderkommission war. Also müssen Sie sich vorstellen, es gibt ja im Bundestag eine Vielzahl an verschiedenen Kommissionen. Und da werden dann immer Experten, Sachverständige angehört, die dann halt beraten können, was man dort vielleicht besser machen kann. Und da ging es, glaube ich, explizit um digitalen Kinderschutz. Und ich kann es Ihnen auch ganz offen sagen, das war auch so 2014, wie gesagt, war ich zu demselben Thema da und dieselben Forderungen haben wir damals aufgemacht und umgesetzt wurde am Ende gar nichts. Und dann hatte man 2018 dieselbe Situation und hat wieder dieselben Forderungen aufgemacht.
Ja, ich frage Sie jetzt mal, man hört ja auch die Einschätzung schon so ein bisschen raus, wie gut sind die deutschen Behörden für den Kampf gegen Cyberkriminalität gerüstet? Was würden Sie denn da sagen?
Ja, also Sie hören immer, versuchen hoffentlich bei mir raus, dass man das nicht verallgemeinern kann, ne? Weil es gibt Deliktsformen, die werden intensiver betrachtet und es gibt Deliktsformen weniger. Aber ich kann es vielleicht mal wie folgt beschreiben. Ich habe das Gefühl, dass beim Kampf gegen Kriminalität im Netz wir eher so eine Betrachtung oder die Betrachtung vorwiegend Richtung Darknet bisher ging. Was ist das Darknet? Das ist also so ein Bereich, den man nicht einfach mit Google-Suche machen kann, sondern so mit anderen Mechanismen. Geht jetzt wahrscheinlich zu weit, das zu erklären. Der wird aber typischerweise in Verbindung gebracht mit Kinderpornografie, Geldwäsche und so. Und ich glaube, dass in diesem Darknet eine höhere Polizeipräsenz herrscht als im gesamten anderen Bereich des Internets. Warum ist das ein Problem? Ich glaube, dass im gesamten anderen Bereich des Internets, in allen sozialen Medien und so, die Normalität an Kriminalität so drastisch ist, dass die zu dieser Senkung der Hemmschwelle führen. Und in diesem Darknet, da glaube ich, ist der Kampf relativ erfolgreich gegen Internetkriminalität. Aber das Allgemeine, so die normale Straße, da hat das bis jetzt gar nicht funktioniert. Und das sieht man auch daran, dass zum Beispiel digitale Hasskriminalität jetzt eigentlich erst angegangen wird, obwohl wir seit 10, 15 Jahren das jeder im Netz kennt und wir das haben zugelassen, dass das so in diese Situation sich entwickelt.
Jetzt haben Sie das schöne Bild von der Straße schon mal hier eingeführt. Also wenn auf einer normalen Straße, ein normaler Platz, wenn da jetzt die Kriminalität irgendwie hochgeht, dann wird da Polizei hingeschickt. Also polizeiliche Präsenz sorgt dafür, dass so ein Gefühl entsteht, dass man kann da nicht einfach machen, was man will. Wie macht man das jetzt auf dieser anderen Straße, die Sie gerade genannt haben? Also das normale Internet und all diese Hate Speech Delikte, die da auftreten. Wie kann man da Polizeipräsenz hinbekommen?
Ein guter Punkt. Und ich tatsächlich stelle auch immer diese Frage, wann haben Sie das letzte Mal im physischen Raum eine Polizeistreife gesehen? Heute vermutlich. Und wir haben das letzte Mal im Netz eine Streife gesehen. Diese Streife, die Sichtbarkeit der Polizei auf einem zufälligen Ort, zufällige Wahrscheinlichkeit darauf zu treffen, hat aus kriminologischer Sicht eine massive Auswirkung darauf, ob man zum Beispiel meint, dass ein Normenbruch auch sanktioniert wird. Und am Ende ist es so, dass wir Menschen, ich habe da auch so eine Theorie entwickelt, Broken Web Theorie, dass wir Menschen uns daran...
Broken Window?
Ja, Broken basiert Web? Auf Broken
Window. Ja, ich habe weiterentwickelt.
Ja, genau. Also Broken Windows bedeutet ja, eine eingeschlagene Fensterscheibe, die nicht repariert wird, führt dazu, dass weitere Fensterscheiben eingeschlagen werden, weil die Menschen sehen, dass es keinen interessiert, ob die Fensterscheibe repariert wird. Und im Netz mit diesen Beleidigungen, mit den ganzen Delikten, über die wir uns schon unterhalten haben, mit jedem Tag der Phishing-E-Mail, haben sie eine Art digital eingeschlagener Fensterscheiben, wo sich der Mensch fragt, warum passiert hier eigentlich nichts und es als Normalität empfindet, was die Hemmschwelle senkt, auch bei Hass im Netz. Und dagegen haben wir im Straßenverkehr ja sowas wie eine Streife, wie eine Polizeistreife, die unterwegs ist und wo jeder weiß, wenn er jetzt handelt, ah Mist, da könnte eine Streife sein. Und diese zufällige Wahrscheinlichkeit, die müsste man ins Netz übertragen. Und wie könnte sowas aussehen? Also ich habe auch kein Patentrezept, wenn ich so eine Forderung aufstelle, heißt es dann immer, ja, wie soll das technisch gehen?
Als ich frage mich auch gerade. Also ja, sieht man dann quasi in den Kommentarspalten von Twitter oder sonst wo auf einmal noch einen Polizisten, der sich da äußert?
Ja, das hat man sogar hin und wieder. Und zwar, mein Gedanke wäre jetzt auch nicht nur Twitter, es wäre allgemein im öffentlichen Internet, also im öffentlichen Bereich, es gibt auch privat und öffentlich. Und da könnte man zum Beispiel drüber nachdenken, ich weiß es aber auch nicht hundertprozentig, sondern ich habe ja bloß das Wissen, dass die Sichtbarkeit eine Auswirkung hat und die Sichtbarkeit fehlt. Aber man könnte zum Beispiel tatsächlich sagen, da wird, was weiß ich, eine massive Volksverhetzung begangen, also wirklich schwerste Sachen oder auch Sexualbelästigung, dass dann tatsächlich ein autorisierter oder verifizierter Account einer Art Polizeistreife das sieht, dann das löschen lässt, dann unten drunter einen Kommentar kommt, Ihre Polizei hat das gelesen, denken Sie bitte dran, es könnte sich um einen strafbaren Inhalt handeln. Wir werden auch hiergegen vorgehen. Nur das Problem dabei ist, würde bedeuten, dass aktiv sichtbar im Netz Streife gelaufen wird. Und das passiert nicht. Und das ist ein Problem. Hätte übrigens noch einen positiven Effekt für den Bürger, weil wann kannst du dich gegen polizeiliche Maßnahmen eigentlich wehren oder die prüfen lassen, ob die rechtmäßig sind, wenn du sie auch siehst. Im Netz siehst du ja gar keine polizeilichen Maßnahmen, hast also auch als Bürger keine Abwehrmöglichkeiten im klassischen Sinne. Hätte sogar noch diesen netten Effekt dann, dass der Bürger prüfen könnte, ob das auch alles sauber ist, was hier so passiert.
Herr Rüdiger, wir nähern uns jetzt am Ende der Sendung. Vielleicht zum Schluss nochmal die etwas gemeine Frage. Wir haben das neue Jahr 2020. Was wird denn so der neueste Trend in Sachen Cyberkriminalität?
Also ich kann sagen, was gegenwärtig wieder hochkommt, das sind die Angriffe auf die öffentlichen Einrichtungen, wie Städte zum Beispiel. Ne? Ich glaube aber, dass auf jeden Fall das Hacking von IoT, also Internet of Things, beispielsweise Drohnen werden gehackt, irgendwelche Videokameras,
Kühlschränke,
das wird noch zunehmen, weil wir einfach immer mehr das benutzen. Ich glaube auch, wir werden irgendwann die ersten Fälle sehen, wie Alexa gehackt werden und dann irgendwelche Daten veröffentlicht werden, mit denen man erpresst wird. Und ein anderes großes Feld neben so sexuellen Missbrauch von Kindern wird auch noch mehr das Doxing sein. Das ist also das Sammeln von Informationen, um beispielsweise Accounts auch zu hacken und die Informationen zu nutzen, um anderen zu schädigen. Das hatten wir im letzten Jahr, Anfang des letzten Jahres schon mal als großen Hype, wo 1000 Politiker die Informationen in Kommunikation veröffentlicht wurden. Das wird noch zunehmen, weil wir alle immer mehr uns auch in den sozialen Medien präsentieren und daraus gewinnen auch Täter die Informationen für Angriffe. Deswegen muss man auch aufpassen, wie man sich im Netz präsentiert.
Herr Rüdiger, danke für diese Einblicke, diese wirklich präzisen Einblicke, und dann hoffen wir einfach mal, dass wir uns da mit Ihrer Hilfe gut gegen wappnen können, unter anderem mit Ihrer Hilfe. Thomas Gabriel Rüdiger, Ihnen alles Gute, schön, dass Sie da waren.
Hat mich gefreut, wir hören uns.
Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt, die Redaktion hatte Fabian Elsässer, in der Technik Heike Reinhardt, und mein Name ist Patrick Bartarilo.